Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt einen Text lesen aus dem Buch Josua. Und zwar den Anfang des Buches Josua. Josua Kapitel 1, die ersten 9 Verse. Wer noch eine Bibel mag, ich sehe hier vorne, gibt es auch noch Bibeln zum Mitlesen. Ich lese uns den Text aus Josua Kapitel 1 ab Vers 1. Es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat. Das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Liebe Gemeinde, bevor wir nun auf den Text eingehen, möchte ich noch einmal ganz kurz auf das Datum der heutigen Predigt eingehen. Wir haben ja nun heute den 11. November. Und am 11. November erfahren wir ja manchmal in diesem Land oder werden wir in diesem Land konfrontiert mit Bräuchen. Und man beginnt normalerweise am 11.11. eine närrische Zeit, in der das ganze Volk, das ganze Land in ein Land zieht der Lust und der Begierde. Und vielleicht passt es an diesem Tag sehr gut, dass wir einen Text lesen, den Josua vorbereitend bekommt, um in ein Land zu ziehen, das kein Land der Lust und Begierde ist, sondern in ein Land der Verheißung. Ich möchte nur noch einmal daran erinnern, dass das, was wir als Fasching oder als Karneval bezeichnen, diese Phase, diese Monate, die vor uns stehen und dann am Ende ja ganz heftig gefeiert werden, nichts anderes ist, als in irgendeiner Weise sich loszulösen von allen Regeln, Gesetzen und Lust und Begierde über alles zu stellen. Aber denken wir an die Worte von Jakobus, der gesagt hat, wenn jeder wird versucht, wenn er aber von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird, danach, wenn er die Begierde empfangen hat, dann bringt sie Sünde hervor. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist der Weg, den ein Volk in den Tod beschreiten kann. Den Weg der Begierde und den Weg der Lust. Wenn ich einmal vorgreifen darf, auch wenn wir das Buch Josua jetzt komplett gelesen hätten, Auch da werden wir konfrontiert, dass Einzelne aus dem Volk Israel mit Lust und mit Begierde konfrontiert waren. Nehmen wir Achan zum Beispiel, wer diese Geschichte kennt. Achans Fehlverhalten war im Grunde nichts anderes als die Verlockung, als die Versuchung, seiner Lust nachzugeben und das zu nehmen, was nicht in Gottes Ordnung stand, sondern wohin ihn seine Begierden führen können. Auch die Probleme Israels, es waren Probleme, die sehr vergleichbar sind mit den Problemen, die wir haben. Und nun, diese Ereignisse liegen über 3000 Jahre zurück und dennoch ist das Prinzip der Verführung im Grunde das gleiche. In unserer Gemeinde haben wir, soweit ich das weiß, mit den Fragen und den Folgen des Karnevals keine mir bekannten Probleme. Aber ich weiß, dass dennoch wir alle verführt werden und dass wir alle auch diese Fragen der Lust und der Begierden haben. Das Gute an unserem heutigen Predigttext ist, dass wir in ihm eine Anleitung bekommen, wie wir mit allerlei Angriffen umgehen können, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Denn Angriffe, Verführungen, Versuchungen, die werden garantiert kommen. Ich möchte jetzt in den folgenden Predigten, heute beginnend in dem Buch Josua, aber dann in den folgenden Predigten auf einige Eckpunkte und Stationen in dem Buch Josua eingehen. Heute wollen wir uns mit dem Beginn, mit dem Anfang der Führerschaft und der Josua beschäftigen. Und im Grunde möchte ich die Predigt in drei Bereiche einteilen. Erst einmal kurz in das Buch Josua einzuführen, in den geschichtlichen Hintergrund und mit was wir es eigentlich zu tun haben. Dann mit der Frage der Angriffe und der Abwehr von Angriffen. Und dann mit dem Bereich von Gottes Verheißungen und von seiner wunderbaren Führung. Zunächst einmal wollen wir kurz den Namen des Buches klären. Das Buch, das wir aufgeschlagen haben, heißt Josua. Man könnte vielleicht denken, dass dieses Buch von Josua geschrieben ist. Aber das ist nicht ein Buch, das Josua selbst geschrieben hat, sondern ein Buch, in dem von Josua berichtet wird. Das heißt Josua, weil über Josua geschrieben wurde. Und im Grunde fängt diese Erzählung, dieses Buch Josua oder die Geschichte davon, wer Josua ist und was er getan hat, ja schon einiges vorher an. Josua selbst wird in den Büchern Mose erwähnt und verbrachte eine ganze Zeit zusammen mit Mose und selbstverständlich auch mit dem Volk Israels. Das erste Mal, dass uns von Josua berichtet wird, erhält er von Mose den Befehl, eine Truppe zusammenzustellen und gegen Amalek zu kämpfen. Josua war sozusagen für die operativen Einheiten zuständig, zog in den Krieg und Mose, Aaron und Hur gingen dann als strategische Beobachter sozusagen über dem Geschehen auf den Berg. Und vielleicht können wir uns noch erinnern, es war diese Geschichte, in der jedes Mal, an der Mose die Arme hob, das Volk gewann. Und wenn er die Arme senken ließ, das Volk in den Nachteil gelangte. Vielleicht hatte Josua in seinem ganz frühen Dienst an dieser Stelle schon schnell gemerkt, dass es in diesem Kampf eigentlich gar nicht an seiner Kraft und an seiner Truppe hing. Vielleicht hatte er dort schon gelernt und begriffen, dass Sieg und Niederlage etwas damit zu tun hatte, ob Gott mit ihnen war oder ob Gott gegen sie war. Sinnbildlich wurde das ja damals durch die erhobenen Arme von Mose dargestellt. Nun kurz vielleicht zu dem Namen von Josua. Josua heißt, wenn wir es übersetzen würden, ja, Gott rettet oder Gott hilft. Das ist im Übrigen eine vergleichbare Übersetzung, die wir auch für den Namen Jesus verwenden würden. Wenn wir also den Namen Josua verwenden, dann kann uns das sinnbildlich getrost eine Lektion mitteilen, die Josua selbst in seinem Kampf zum Beispiel mit Amalek erfuhr. Wenn Menschen von Gott verlassen werden, gehen sie unter. Wenn Gott eingreift und die Ereignisse verändert, dann gewinnen sie. Auch das steckt in dem Namen Josua. Tatsächlich hat Josua seinen Namen sogar von Hoshea in Josua verwandelt bekommen. Hoshea, wenn wir das übersetzen, würde bedeuten, Gott hat geholfen. Also in der Vergangenheit. Es ist abgeschlossen. Wenn wir Josua dagegen übersetzen, heißt das, Gott rettet in der Gegenwart oder in die Zukunft hinein. Von dem Blick aus der Vergangenheit in die Zukunft lernen wir, dass Gott in der Vergangenheit gerettet hat, aber da gibt es noch einiges, was er in Josuas Leben zu tun hatte. Noch einige Verheißungen, die erfüllt werden müssen. Und wenn wir schauen in unserem Leben, was Gott bereits getan hat, so gibt es auch immer noch einen Blick darauf, welche Verheißungen gibt es denn noch? Wo wird Gott denn in der Zukunft auch noch retten? Nun, Josua wird uns noch einmal erwähnt in den 5 Büchern Mose, und zwar an einer sehr wichtigen Stelle, an einer Grenze, an der das Volk Israel die Grenze zu Kanaan kam, dem gelobten Land, das sie von der Ferne sehen konnten. Da musste jeder der 12 Stämme einen Gesandten bestimmen, der das Land auskundschaften sollte. Und Josua ist bei diesen 12 bestimmten Gesandten dabei. Er ist der Gesandte für den Stamm Ephraim, dem Nachfolgerstamm Josefs. Und er war einer der 12, der auszog und das Land begutachtete. Und als er zurückkam, war er mit Kaleb einer der beiden oder die beiden einzigen, die mit Gottvertrauen und Mut das scheinbar übermächtige kanaanäische Volk schon vor Gott verlieren sah. Josua hatte Riesen vor Augen, aber den Sieg Gottes in den Gedanken. Eigentlich, wenn wir mal sachlich überlegen, dann ist das für einen Gesandten im Grunde ja sehr schlecht. Denn besser wäre es ja hier, neutral zu sein. Was wollen wir schon mit einem weinenden Kriegsberichterstatter oder mit einem politisch gleichgeschalteten Politkommentator? Was wollen wir mit Beobachtern, die ihre Meinung schon von vornherein dem Geschehen aufpressen? Aber bei Gesandten Gottes, da ist es etwas anders. Sie dürfen ruhig über das Beobachtete hinausschauen. Sie dürfen ruhig das Handeln Gottes und seine Verheißungen mehr sehen als die einschüchternden Tatsachen, die um sie herum lagen. Manchmal wünsche ich mir das vielleicht auch für unsere Gedanken. Lasst uns vielleicht manchmal, wenn wir auf unsere Alltagsprobleme schauen, einfach das ein oder andere ignorieren und die Verheißungen Gottes über all dies legen. Vielleicht noch mehr verstehen, dass wir das Recht dazu haben, als Gesandte Gottes, auch die Dinge, die uns um uns herum liegen, mit diesem Blick der Verheißung zu sehen. Mit diesem Blick, wie Gott alles auflösen wird. Da geht es uns wie den Kindern, für die alle Erwachsenen Riesen sind. Kinder denken trotzdem immer noch, dass sie Erwachsene einfach besiegen können. Fragen Sie einmal die kleinen Kinder, was sie antworten, wenn sie gefragt werden, wie wärst du dich gegen so einen starken Großen? Sie alle haben einen Plan in dem Kopf, wie sie den Großen umhauen können. Sie glauben daran, dass sie flüchten können und wegrennen können. Natürlich, manchmal werden sie irritiert davon, dass die Väter im Kampf sich nun mal schnell besiegen lassen und sie denken, das können sie auf alle übertragen. Aber genauso ist es, wenn Gott im Hintergrund wirkt. Dann erscheinen uns die Riesen schwach, als würden sie sich besiegen lassen. Dann dürfen wir wie die Kinder auf diese Riesen schauen und trotzdem getrost darauf vertrauen, dass wir diese Riesen besiegen. Wenn wir, nur um einmal ein Beispiel zu nennen, alle Gefahren kennen würden, wenn wir nur alle Gefahren berücksichtigen würden, die uns heute auf unserer Autofahrt oder auf unserem Fußmarsch oder der Busfahrt oder was auch immer zu der Gemeinde hätten drohen können. Mal abgesehen davon, dass natürlich ein Erdbeben hätte passieren können. Aber bis ins Kleine hinein, wie viel Reifen heute Morgen gehalten haben, wie viel mechanische Getriebe, Ölleitungen, wie viel sonstige Dinge, die um uns herum sind, verrückte andere Autofahrer, Züge, Busse, Flugzeuge, was auch immer in dieser Welt umherschwebt. Die großen Dinge sehen wir vielleicht, die kleinen, die bösen Gedanken, die uns verführen, dem anderen vielleicht lieber mal hinten reinzufahren, als zu bremsen. All dies ist doch gebremst hier angekommen. Was Gott alles zusammengefügt hat an diesem Tag, wollten wir uns mit der letzten Stunde beschäftigen. Wir hatten Tage damit zu tun, nur das aufzuschreiben, wo er uns bewahrt hat. Nun, nach dieser kurzen historischen Betrachtung wollen wir nun einmal auf den Text eingehen und diese Passage hier durchgehen. Unser Text hier in Josua 1 beginnt ja nun noch mit einer Aussage über Mose. Und ich möchte uns Josua 1, Vers 1 noch einmal lesen. Dort heißt es, und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechts, des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nun, dem Diener des Mose. Soweit eine Einleitung. Es folgt ein Doppelpunkt. Danach kommen wir zu dem Inhalt. Aber lasst uns eines bedenken. Ich möchte unser Augenmerk auf diesen einen Begriff, der hier für Mose verwendet wird, lenken. Denn Mose wird hier als der Knecht des Herrn bezeichnet. Für uns ist der Klang dieser Worte im Grunde nicht ungewohnt. Vielleicht denken wir noch in paulinischen Dimensionen, der sich ja selbst des Öfteren als Knecht des Herrn bezeichnete. Vielleicht ist es für uns gar nicht so außergewöhnlich, dass Mose hier als Knecht bezeichnet wird. Aber bedenken wir, dass Mose während seiner Lebzeiten kein einziges Mal in den 5 Büchern Mose als der Knecht des Herrn bezeichnet wird. Es gibt diesen Titel für Mose so nicht. Erst im 5. Buch Mose, Kapitel 34, wo wir von dem Tod Mose erfahren, dort wird Mose als erstes Mal als Knecht des Herrn bezeichnet. Hier im Buch Josua wird genau dieser Gedanke aufgegriffen und Mose wird uns als der Knecht des Herrn vorgestellt. Sozusagen der Nachruf. Was bleibt von Mose, dem großen Führer, zu berichten? Er war gestorben, ja, das haben wir erfahren. Aber was war er denn nun in seinem Leben? Er war letzten Endes in all seinem Wirken Knecht des Herrn. Da war einer Herr, der über ihm stand und der ihn führte. Und darunter untergeordnet war Mose. Das war sein Ehrentitel. Mose war nicht der große Führer, Mose war nicht der, der Wunder tat und den Pharao besiegte, sondern er war der Knecht des Herrn. Vielleicht hat Paulus sich an dieser Stelle davon animieren lassen, dass es ein großer und ein hoher Titel ist, als Knecht und als Herrn, als Knecht des Herrn bezeichnet zu werden. Nun, jetzt wendet sich Gott Josua zu, denn nach Mose Tod war Israel zunächst einmal ohne Führer. Dies sollte aber nicht lange dauern, sodass Gott sich dann direkt an Josua wandte, direkt an ihn wandte und ihn beauftragte, die Leitung des Volkes zu übernehmen. Gott hatte sein Urteil über den Unglauben Israels nun vollstreckt. Als sie dort an der Grenze zu dem verheißenen Land standen, da war aus der Generation, die vor Gott schuldig war und über die sich sein Urteil erschreckte, keiner übrig geblieben, außer zwei, Josua und Kaleb. Alle anderen waren die neue Generation. Das allein schon machte Josua zu einem vorzüglichen Führer, denn er hatte Erfahrungen mit Gott gemacht und er fürchtete ihn auch. Vor ihm und vor dem Volk lag nun viel Unsicherheit. Vor dem großen Eroberungszug lag nun zuerst einmal viel Angst, viel Ungewissheit. Und das Volk Israel hatte sich nun in diesen Situationen, wenn es in ungewisse Lebensphasen hineingehen musste, nicht besonders bewährt. Und dennoch hatte Gott ihnen die Jahre vorher ihren Weg im Grunde wie einen roten Teppich ausgelegt. Er gab ihnen große Verheißungen und hielt immer wieder daran fest, sie in das verheißene Land zu führen. Er gab ihnen feste Zusagen, dieses Land einzunehmen. Und deshalb bekommt Josua seinen Auftrag auch mit dem Blick auf die Verheißungen Gottes. Lass uns einmal weiterlesen ab Vers 2. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, habe ich euch, ich muss nochmal den zweiten Vers von vorne lesen. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Gott sagt Israel fest zu, dass es das Land einnehmen wird. Egal, wo sie hingehen werden. Egal, wo ihre Fußsohlen auf Land stapfen werden. Gott hat alles vorbereitet. Aber es wird immer Gott sein, der das Land dem Volk, seinem Volk, geben wird. Es wird immer Gott sein, der das Land gibt. Es wird nicht Josua sein. Josua wird das Volk anführen. Er wird den Befehl Gottes ausführen. Er wird auch erscheinen wie ein Kriegsfeldherr, aber es wird immer Gott sein, der dieses Land verteilt. Und wir werden in der Betrachtung des Buches Josua auch noch sehen, dass in dieser Zeit einiges passiert, was aus menschlicher Sicht diesen Erfolg ziemlich gefährdet. So stark gefährdet, dass man daran zweifeln könnte, dass Gott seinen Plan verwirklicht. Und dennoch erfahren wir von einem großen Triumph und von einem großen Sieg, den Gott seinem Volk gibt. Wir dürfen dieses Bild meiner Meinung nach auch auf die Kirche und auf die Gemeinden von heute übertragen. Denn wir wissen, dass vor unseren Schritten Gott selbst bereits seinen Weg geebnet hat. Das Land, in das wir einziehen, erobert auch Gott für uns. Da werden wir sichtbar Einfluss auf das Land und auf unsere Umgebung nehmen, aber es ist immer Gott selbst, der unseren Weg bahnt. Und er macht auch unseren Weg zu einem erfolgreichen Weg. Unser Erfolg als Gemeinde heißt heutzutage, dass wir von Gott zubereitet werden für den Himmel. Er formt uns in seine Gemeinschaft hinein und beschützt alle, die zu seinem Reich gehören. Es wird keiner, der erwählt wurde, vor dem Himmel sitzen und draußen bleiben. so wird auch kein Erwählter vom Glauben abfallen. Nun können wir uns in Bezug auf Josua wie eine Frage stellen. Nun hatte Josua ja so eine große Verheißung. Und manchmal stehen wir Menschen ja in der Verführung, wenn man uns etwas sicher und fest zusagt, dass wir dann stehen bleiben, sitzen bleiben, wo wir sind und sagen, dann wird Gott schon machen. Dann schauen wir mal zu, was er tut. Es ist für uns immer wieder eine große Gefahr, dass wir an den Stellen, wo Gottes Zusage für uns stärker und kräftiger wird, wir aufhören dann überhaupt noch etwas zu tun. Wie war es denn mit Josua? War er dort, wo er stand, vor dem Land Kanaan stehen geblieben, als er diese wunderbare Verheißung von Gott erhielt? Nein. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er einer war, der der Verheißung trauen konnte und loszog. Diese Verheißung hat ihn zum Handeln angeregt. Sie hat ihn losgetrieben. Die Frage für ihn war letzten Endes überhaupt nicht existent. Es war überhaupt keine Option, stehen zu bleiben und zu sagen, gut, dann schauen wir, was Gott tat. Nun, Josua war es gewohnt, ganz praktisch durch die Wüste zu ziehen, Entbehrungen auf sich zu nehmen. Er war es gewohnt, loszuziehen. Und auch hier war genau das die Antwort auf die Verheißungen Gottes. Und schauen wir noch einmal vielleicht auf den Vers 4, wo es heißt, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, und jetzt das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Vielleicht fällt es uns auf, das ist das Land der Hethiter. Die Kundschafter, die wussten das schon. Sie sahen in ein Land, das anderen gehört. Wie konnte man nun dieses Land erobern, das noch von einem anderen Volk besetzt war, das darin lebte? Wie konnte man einfach so in das Land der Hethiter einziehen und es erobern? Und dennoch bekommt er die Verheißung, es soll niemand vor dir standhalten. Alle Tage deines Lebens, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Es soll niemand vor dir standhalten können. Wenn es wirklich deutliche Worte im Leben gibt, dieses Wort gehört dazu. Und genauso können wir es vielleicht auch auf unsere Kirche übertragen. Vor der Kirche kann und wird niemand standhalten, wenn sie in das gelobte Land einzieht. Niemand kann uns aufhalten in einem Weg, den Gott von vornherein bestimmt hat. Es gibt nichts und niemanden, der uns, der Gottes Kirche, aufhalten kann. Nun lesen wir noch ein kleines Stück weiter. Denn es wäre vielleicht zu flach, wenn wir einfach sagen, gut, schön, das reicht uns ja. Wir wissen es ja jetzt. Josua erhält hier in dieser Passage noch einige praktische Anweisungen, wie das denn nun passieren wird. In Josua 1, Vers 6 heißt es, seid stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Josua soll stark und mutig sein. Manche Entscheidung wird Mut brauchen. Mancher Angriff wird einen starken Mann brauchen. Manch ein Urteil wird wie seine Erkundung Kanaans mit der Brille Gottes zu beurteilen sein. Angriffe werden kommen. Aber Josua, sei stark und mutig. Jeder, der du diese Predigt hörst, sei stark und mutig. Wir müssen Dinge sehen, die andere nicht sehen, wenn wir stark und mutig sind. Wenn wir verführt werden und Sünden nicht begehen, zum Beispiel, dann werden andere lachen. wenn wir handeln, wo andere stehen bleiben, wenn wir gehen, wenn andere noch lang dabei sind, dann werden andere lachen. Manch ein Freund wird sich von uns abneigen, wird uns ignorieren, gar angreifen und gegen uns sein. Aber seid stark und mutig. Zieht die Brille Gottes auf und beurteilt diese Dinge mit seiner Verheißung. Und ähnlich gibt Paulus auch den Korinthern, seinen Mitarbeitern in Korinth, einen Ratschlag. Er sagt auch zu ihnen: Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, passt auf, seid wachsam, steht fest. Und er fügt hinzu: Möge alles bei euch in Liebe geschehen. Pass auf, sei mutig und stark und lass alles in der Liebe geschehen. Die praktische Liebe zu Gott konnte man schon immer darin erweisen, dass wir Gottes Gebote halten. Wir können da ganz einfach auf den Predigttext von Carsten Linke aus letzter Woche verweisen. Johannes 15, Vers 10, da heißt es, und wir haben es gehört: Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Es wäre ja nur die halbe Miete, wenn wir nicht einen Hinweis darauf bekommen würden, wie wir diesen Mut erweisen sollen. Mit einem Hinweis auf die Gebote haben wir, wie von Johannes, einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen. Genauso war es für Josua lebensnotwendig zu wissen, wie er denn nun seinen Mut beweisen sollte. Und wenn wir weiterlesen, wird genau diese Frage beantwortet. In Vers 7 heißt es nur: Sei recht stark und mutig. Und jetzt kommt die Anweisung. Wie kann er denn stark und mutig sein, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das Mose, mein Knecht, dir geboten hat? Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Das ist, wenn wir es einmal ganz bildlich beschreiben wollen, ja im Grunde die Geheimwaffe der Christen. Das Gesetzbuch. Heute haben wir die vollständig offenbarte Bibel. Was Josua vorliegen hatte, das war ein Satz von Gesetzen. Heute, was wir haben, ist komplett geoffenbart. Die Bibel als solche ist abgeschlossen. Sie steht uns komplett zur Verfügung. Das, was also Hinweis für Josua hier ist, dieses ganze Gesetzbuch zu halten, heißt für uns heute nichts anderes, als dieses ganze Buch der Bibel zu halten. Wir sollen heute unsere Bibel, das geoffenbarte Wort Gottes, ernst nehmen. Josua sollte sein Gesetzbuch immer und immer wieder zur Hand und vor allem auch in den Mund nehmen. Achtung, was denkt ihr, warum Josua das Buch in den Mund nehmen sollte? Warum heißt es hier so ausdrücklich, dass er das Buch in den Mund nehmen sollte? Eins ist sicher, damals, als Josua lebte, da konnten nicht alle Menschen lesen. Und es gab auch sehr wenige Dokumente. Und vor über 3000 Jahren, da wissen wir, da war auch der Buchdruck noch nicht erfunden. Da konnte man nicht an das Regal gehen und ein gedrucktes Buch, sondern man hatte ein handgeschriebenes Buch. Deshalb musste man viel vorlesen. Josua sollte nun das Buch Gottes ständig laut vorlesen. Also in den Mund nehmen. Aber er sollte es auch bedenken. Er sollte es auch aufnehmen. Und er sollte danach handeln. Das Gesetzbuch war die große goldene Regel, der rote Faden oder wenn wir so wollen, der Kompass, nach dem Israel sein Leben leben sollte. Und Gottes Handeln war im Grunde davon begleitet, dass Josua das Gesetz verteilte und lehrte. Er sollte es in den Mund nehmen, er sollte vorlesen, er sollte es austeilen, er sollte darauf hinweisen und er sollte es anwenden. Das war sein Auftrag. Und wenn wir so wollen, sein erster Auftrag, mehr noch als Schlachten und Kriege zu gewinnen. Die Verheißung hatte er bekommen. Eigentlich beruft ihn, wenn wir genau wollen, Gott nur dazu, das Wort aufzurichten. Keine Anweisungen für Waffen, Strategie, Kriege, Eroberungsfeldzüge. All das, was wir vielleicht erwarten würden, wie man in ein Land einzieht. Nur ein kleiner Hinweis hätte uns vielleicht schon gut getan, damit wir es nachmachen könnten. Aber nein, nur einen Auftrag legt Gott ihm nahe. Behalte dieses Wort, das ich dir geoffenbart habe, bei dir, Tag und Nacht, zur Zeit und zur Unzeit, wenn es gelegen kommt und wenn es nicht gelegen kommt. Nimm dieses Gesetzbuch heraus, lese es vor, rede darüber, lege es aus und wende es an. Wenn wir so wollen, dann war das Gesetz des Herrn eigentlich die Hauptwaffe, die Gott beim Einzug nach Kanaan dem Volk gab. Dass man auch immer davon hält, wie man auch immer das beurteilen mag, man merkt sofort die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Und beachten wir dabei, der Vollständigkeit halber, noch einmal diesen Vers 7, in dem es heißt nur, sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Theoretisiere nicht. Wahrheit, es ist eine Wahrheit, dass Glaube und Gehorsam immer zusammengehören. Ich hatte es bereits schon erwähnt, das ist der rote Faden. Wenn du das Gesetz Gottes hast, dann handle danach. Bleib nicht stehen beim Wissen, beim Aufnehmen, beim Erkennen, beim drüber diskutieren, sondern handle danach. Ohne geht es nicht. Genauso wird jede Predigt und jede Besinnung auf das Wort Gottes verpuffen, wenn wir nicht danach handeln. Wer hört, der konsumiert nur. Der ist nichts anderes wie ein Fernsehzuschauer, der sich eine Stunde dumm mit halb angeschaltetem Gehirn vor den Fernseher setzt und nach der Sendung noch nicht mal mehr weiß, was er gesehen hat. Mit dem Wort Gottes sollen wir es genau andersrum tun. Es soll uns treffen und es soll uns bewegen. Wir sollen laufen, wir sollen handeln. Nun könnte man sich vielleicht fragen, was es mit dem Gesetz noch mehr auf sich hat. Und vielleicht auch hinterfragen und durchaus auch kritisch sein. Wie konnte man denn nun das Gebot Gottes halten? Oder vielleicht sind wir geprägt davon und es regt in uns schnell die Frage zu sagen, konnte man das Gesetz denn eigentlich halten? Wenn Josua dieses Gesetz verkündet, könnte es doch durchaus sein, dass das Volk an dieser Stelle erkennt, wir können es gar nicht halten. Je mehr wir, und das kennen wir ja selbst aus unserem Leben, mit dem Gesetz Gottes konfrontiert werden, desto mehr tut sich ja in uns ein Widerspruch auf. Da hören wir die heiligen Regeln Gottes und wir merken, dass unsere Kraft, unser Verstand, unser Wollen nicht ausreicht, dieses Gesetz zu halten. Wenn wir heute das Gesetz Gottes lesen, dann wissen wir ziemlich genau, dass keine unserer Taten die Herrlichkeit, die sie haben müssten, widerspiegelt, die Gott verlangt in diesem Gesetz. Und dennoch müssen wir uns mit diesem Gesetz beschäftigen und konfrontieren. Und was ist die Folge davon? Wenn wir Gottes Ordnungen erkennen und sehen, dass wir sie nicht halten können. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten, wie wir darauf antworten können. Wir können nur entweder sagen, dann will ich nichts mit diesem Gesetz zu tun haben. Je weiter es weg ist von mir, desto besser geht es mir. Oder ich kann das Gesetz allein auf Gott beziehen und auf ihn anwenden. Ich beginne dann, Gott zu lieben für seine Heiligkeit, die in seinem Gesetz wiedergespiegelt wird. Ich höre dann auf mich zu schauen und auf meine Kraft und lenke meinen Blick auf Gott und sage, ja, so hoch ist Gottes Gesetz, so heilig ist sein Anspruch, so hoch ist das, was er uns von sich offenbart. Dann reagieren wir auch ganz anders auf Sünden anderer und auf unsere eigenen Sünden. Dann geht unser Geist nicht mehr darauf zu sagen, welches Auto fährt denn nun unsere Nachbarin und wie muss man denn nun darauf reagieren? Welche Folgen hat das denn nun? Wenn wir das Gesetz weit von uns wegschieben, dann bewegen uns immer mehr die Dinge, die nah um uns herum sind. Wir werden in den Alltag immer mehr hineingezogen. Wenn wir aber aus dem Gesetz Gottes lesen und erkennen, wer er ist und wie er ist, dann geht unser Blick über das, was wir sehen, hinaus. Wir fangen an, Gott für sein Gesetz zu lieben. Vielleicht erinnert uns das auch so ein wenig an diese Brille, die Josua aufhatte. Der Dinge sah, die gar nicht vor ihm waren. Der begann, Dinge zu lieben, die eigentlich gar nicht zu erkennen waren. So müssen wir das vielleicht verstehen, wenn wir im 119. Psalm so ausführlich über das Gesetz Gottes lesen. Doch lesen, wie der Verfasser dieses Psalms das Gesetz liebt. Wie es wahrhaft liebt. Für den Jünger Johannes war es auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass dann, wenn wir mit dem Gesetz Gottes konfrontiert waren, wenn wir aufgerufen sind, das Wort Gottes zu halten, dass dann die Liebe Gottes in uns offenbar wird. Und letzten Endes war dies auch der Schlüssel zum Erfolg in Kanaan. Nur dann, wenn das Volk genau und exakt auf dem Pfad der Wahrheit lief, wenn es gehorsam war, dann hatte es Erfolg. Die kleinste Abweichung zur Rechten oder zur Linken führte zu Problemen. Das wird sein wie mit den Armen von Mose. Wenn die Kraft nachließ, wenn die Arme sanken, dann kam der Misserfolg. Wenn die Kraft nachlässt, das Gesetz Gottes aufzurichten in der Gemeinde, dann kommt der Misserfolg. Wenn die Arme oben sind, wenn es Gottes Kraft ist, die uns trägt, und Mose brauchte Gehilfen dafür, die Arme oben zu halten, dann kann der Erfolg auch kommen. Denken wir daran. Es war ja nicht Josua, der das Volk in irgendeiner Weise besonders geschickt führte, sondern es waren die Verheißungen Gottes, die erfüllt werden. Und wenn wir diese Passage, die wir heute gelesen, einmal vielleicht technisch analysieren, dann sehen wir, dass der Rahmen um diesen Text hier im Endeffekt die Verheißungen Gottes sind. Vers 5, der zweite Teil, oder im Vers 9, der letzte Teil. Alles liegt in diesem Mantel, in dieser Hülle der Verheißung Gottes. Vielleicht kennt der eine oder andere im Epheserbrief das zweite Kapitel relativ gut. Und eine der wichtigen Aussagen darüber, dass wir gerettet sind aus Gnaden, schließt ab mit einer Aussage, wie denn nun unser Leben aussehen kann. Da heißt es, wir sind sein Gebilde, Gottes Gebilde, in Christus geschaffen zu guten Werken. Es wird uns dann über die guten Werke gesagt, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott schenkt das Wollen und auch das Vollbringen. Er schenkt uns beides. Und so haben wir so etwas wie ein perfektes Immunsystem. Wir werden angegriffen. Wir stehen vor Stadtmauern, die uns unüberwindlich erscheinen. Wir sehen Riesen. Wir haben Anfechtungen in unserem Glauben. Aber dann können wir uns auf dieses Wort berufen und wir wissen, Gott schenkt uns das Wollen und das Vollenden. Und bedenken wir bitte, dass in dieser Klammer mittendrin der Gehorsam steht, das Handeln, das Tun, das Loslaufen. Das eine gehört nun einmal mit dem anderen zusammen. Verheißungen gehören zusammen damit, dass wir handeln und dass wir loslaufen. Wir dürfen daraus schließen, dass wir am Anfang und am Ende von den Verheißungen getragen sind. Aber darunter, mittendrin, drüber, unten drunter, eingekesselt davon, da liegt unser Gehorsam. Der Gehorsam steht nicht am Anfang, nicht am Ende. Denn die Verheißungen sind höher als der Gehorsam. Aber dazwischen, er füllt den Raum. Er ist das, was wir tun, wo wir tatsächlich Gottes Willen tun und wirken. Und wie groß und wie wunderbar dann Gott an seinem Volk gehandelt hat, als es in dieses Land einzieht, das wollen wir dann in den folgenden Predigten behandeln. Behalten wir uns für heute vor allem eins. Das Wort Gottes war die Wegleuchte Israels in das verheißene Land. Und es soll auch unsere Leuchte heute sein. Amen.